Meldungen zum Getreideabkommen, Matif-Reaktion, Importe aus Osteuropa und der Weizenpreis vor Ort. All das ist aktueller Inhalt unserer Medien und beeinflusst ja wirklich tagtäglich das Geschäft unserer Landwirte vor Ort. Was aber steckt dahinter? Was unsere Händler über den aktuellen Markt denken und was sich daraus ableiten lässt? All das erzählen wir euch gleich. Also bleibt dran zur neuen Folge des Agravis Podcasts.
Agravis, der Podcast. Gemeinsam stark.
Hallo an euch da draußen und willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin Friedrich Holz und freue mich, heute wieder euer Moderator für unsere Folge zu sein, in der das wohl aktuellste Thema der Landwirte auf dem Plan steht, der Getreidemarkt. Um euch vor Ort heute eine gute Einschätzung über das aktuelle Verhalten am Markt zu geben, begrüße ich heute gleich drei Berufskollegen, deren Schwerpunkt genau auf dieses Gebiet gerichtet ist. Mit Bernhard Schiller, guten Morgen schon mal an dich, Bernhard, den ihr bereits aus den vorherigen Folgen kennt. Mit Daniel Dreker und Hilko Krohn haben wir heute Analyse und Handelskompetenz ohne Ende. Moin auch an euch beide, hallo.
Moin.
Hallo.
Ja, ich glaube, es war, da gebt ihr mir sicher recht, selten so wichtig zu sagen, an welchem Tag wir heute diese Folge aufnehmen. Wir schreiben heute den 21.07.2023, quasi, ich würde sagen, eine Arbeitswoche nach den Meldungen des Getreideabkommens. Und nur wenige Stunden nach wirklich ja immensen Verwerfungen an der Matif, die sich ja direkt auch auf unsere Preise vor Ort auswirken. Bernhard, du bist ja Analyst und Marktexperte für den Getreide- und Ölmarkt. Schilder uns einmal kurz, wie verliefen deine letzten Tage?
Ja, erstmal hallo in die Runde. Erinnerte alles wieder an die Zeiten, wann fing der Ukraine-Krieg an? Ende Februar 22. März 22, also die letzten drei Tage war eigentlich genau das Gleiche, was wir damals erleben durften, mit den heftigen Verwerfungen an den Börsen, mit extrem viel Unsicherheit, mit extrem vielen Telefonaten. Und wenn man einfach mal, Friedrich, was du sagtest, stand heute 21.07., wenn wir überlegen, was wir am Dienstag noch besprochen hatten, was vielleicht ein Thema sein könnte, hat sich innerhalb von zwei Tagen alles komplett irgendwie gedreht und es ist extrem unsicher, extrem volatil und das ist dann auch die letzten zwei, drei Tage. Klarheit zu finden, ist aktuell sehr schwierig.
Mit wem telefonierst du dann? Ich sag mal, wenn du solche Verwerfungen siehst, wer ist da so ein Ansprechpartner? Sind es dann Mühlen, sind es Getreideimporteure, sind es andere Händler oder wo ziehst du denn wirklich, ich sag mal, deine Kompetenzen her?
Also man telefoniert ja klar mit uns selbst intern, was passiert aus dem Handel, was bekommt man mit. Man spricht mit anderen, sagen wir mal, die Agrarmärkte beobachten, was die vielleicht mitbekommen. Also man probiert so einen roten Faden zu finden, man liest sehr viele Reuters-Meldungen, man probiert die zu verifizieren, man probiert eine Originalquelle zu finden. Also insofern der rote Faden, das ist das Wichtigste. Was ist jetzt Schlagzeile und was ist tatsächlich Wirklichkeit?
Ja, definitiv sehr, sehr schwer, da wir aktuell wirklich schon wieder von Meldungen geprägt sind. Das ist schon sehr, sehr interessant. Daniel und Hilko, mich freut es heute sehr, dass ihr auch als Vertreter der Region Ostwestfalen und Ostfriesland hier bei uns seid. Ihr seid ja Podcast-Neulinge heute, daher erzählt doch zum Einstieg einmal, woher ihr kommt, was ihr denn eigentlich macht und wie auch eure letzten paar Tage waren. Hilko, starte gerne.
Ja, gerne. Ich bin Hilko Krohn. Ich bin Getreidehändler bei der Agravis Emsiade in Ostfriesland und Friesland, mache das Ganze seit 1999. Wir sind aktuell eigentlich mit der Wintergerste der neuen Ernte weitestgehend fertig, können hier auch zufrieden sein, was Erträge und Qualitäten angeht. Erste Partien Raps haben wir auch in dieser Woche ernten können. Hier gibt es aber noch keine nennenswerten Aussagen zu Erträgen. Jetzt warten wir natürlich gespannt auf das nächste Erntezeitfenster, um richtig durchstarten zu können.
Ja, wir haben ja auch im Bereich Gerste oftmals die Probleme, jetzt bei uns auch stark, wo ich unterwegs bin, Richtung Ostdeutschland, mit Hektoliterproblemen. Wie schaut es da bei euch aus? Konntet ihr stabile Hektoliterergebnisse einfahren oder war das auch ein Problem?
Nein, wir können sagen, dass wir im Durchschnitt deutlich über der Norm liegen. Da hat man mal ein paar Ausreißer nach unten und nach oben, aber der Durchschnitt ist sehr zufriedenstellend.
Ja, Daniel, dann kommen wir doch gleich zu dir, Vertreter aus Ostwestfalen. Wir durften uns ja damals schon in meinem Trainee-Programm kennenlernen. Erzähl auch gerne ein paar Worte zu dir. Wo kommst du her? Was machst du aktuell? Und auch, wie bei euch der aktuelle Erntestand vor Ort ist.
Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir. Mein Name ist Daniel Dreker. Ich arbeite ebenfalls wie der Hilko seit 1999 für die Agravis. und bin zuständig für die Agravis Westfalen Hessen sowie für die Agravis Westfalen Süd und betreue bei beiden Gesellschaften die Bereiche Getreide und Ölsaaten. Bei uns in beiden Geschäftsgebieten ist die Wintergerstenernte auch zu 95% abgeschlossen. Die Erträge waren im unteren Durchschnitt anzusetzen, so würde ich es einfach mal betiteln. Qualitäten waren auch nicht unbedingt schlecht. Im Durchschnitt würde ich sagen bei ca. 64 Hektoliter Gewicht, Pi mal Daumen. Zum Raps und auch zum Weizen kann ich aktuell noch nicht ganz viel sagen. Wir haben die ersten Partien Raps bekommen, aber auch da ist es im Moment einfach kein repräsentativer Wert, den man da zugrunde legen kann. Folgedessen bin ich da wirklich mal gespannt, was auch explizit nachher beim Weizen bei rumkommt. Fakt ist auf jeden Fall, glaube ich, dass wir keine Wahnsinnsmengen erwerten werden oder Erträge erwerten werden. Aber wir gucken mal, wie die nächsten Tage der Markt weiter verläuft und auch die Erträge.
Jetzt seid ihr beide ja natürlich auch die direkten Ansprechpartner für Außendienste, für Preisgestaltungen, vielleicht auch für den einen oder anderen Kunden. Ich glaube, jeder, der irgendwie in den letzten Stunden oder auch in den letzten 2 Tagen auf die Martet geguckt hat, wer auf Preislisten geguckt hat, da war natürlich mächtig was los. Wie läuft da so ein normaler Tag bei euch ab? Seid ihr viel am Telefonieren? Macht ihr euch neue Gedanken über Verwerfungen? Schickt ihr neue Preise raus? Wie läuft so ein normaler Tag ab bei solchen Turbulenzen? Daniel, fang da gerne an, wenn wir einmal bei dir sind.
Ja, auf jeden Fall ist viel Gesprächsbedarf an solchen Tagen. Allerdings fallen die Entscheidungen auch dann sehr, sehr schwer, gerade bei Marktverwerfungen von 15, 20 Euro die Tonne am Tag in beide Richtungen, wie gewonnen, so zerronnen. Und dementsprechend sich überhaupt eine Meinung in so volatilen Märkten zu finden oder zu bilden, ist extrem schwierig. Das merken wir auch auf Landwirtsseite. Auch da tut sich die Verkaufsentscheidung oder Absicherungsentscheidung einfach sehr, sehr schwer. Und dementsprechend, es gibt viele Gespräche, aber halt die Unsicherheit überwiegt und dementsprechend eine Vermarktungsentscheidung zu treffen, auch seitens der Landwirte, genauso gut wie unsere Seite, auch vom Handel, fällt dann dementsprechend nicht leicht.
Herr Helko, wie ist das bei euch in der Region? Sind die Kunden und auch deine Außendienste dort deutlich entscheidungsfreudiger oder deckt sich das auch in dieser Unsicherheit mit sehr viel, ich sag mal, Zurückhaltung?
Nein, im Wesentlichen deckt sich das mit den Berichten von Daniel. Ähnlich wie bei ihm war das diese Woche so, dass meine Kollegen und ich natürlich auch permanent am Telefon waren, weil natürlich alle die aktuelle Entwicklung nochmal erzählt haben wollten, beziehungsweise die Auswirkungen, die daraus jetzt in resultierten oder wie jetzt die weiteren Aussichten sind. Einige Landwirte haben dabei spontan Teilmengen vermarktet, obwohl das eigentlich eher die Ausnahme ist. Generell ja in steigenden Märkten wartet man ja doch erstmal lieber ab. Genau, insofern war in dieser Woche viel Gesprächsbedarf, aber eben wenig Entscheidungen, die daraus getroffen wurden.
Ja, Gesprächsbedarf. Bernhard, wir hören es schon. Große Verwerfungen, große Preissprünge auch an der MATIF. Jetzt bist du ja auch, ich sag mal, nicht nur im innerdeutschen Handel unterwegs, sondern auch ja, ich sag mal, überregional gut vernetzt. Kannst du uns kurz erklären, wie kam es jetzt wirklich zu diesen Preisschwankungen und wo stehen wir denn auch im europäischen Vergleich aktuell?
Die Preisschwankung Auslöser. Also das ist auch eine Sache, die wir die ganze Zeit im letzten wirklich 14, 15, 16 Monaten beobachten konnten. Es ist extrem stark fokussiert auf diese Russland-Ukraine-Geschichte. Wir sehen einfach, dass es hier immer wieder, wenn es um das Getreideabkommen ging, was in der Ukraine ja aktiv war, um Verlängerung oder Stopp, dass Börsen sehr volatile, sehr heftig darauf reagiert hatten, in die eine oder in die andere Richtung. Es ging viel weniger um die Fundamentaldaten, das muss man auch mal so festhalten, sondern es ging sehr stark um diese Schlagzeilen, um diesen Exportkorridor. Und dann lief der ja am Montag ja aus und die russische Regierung hat ja gesagt, ich habe keine Lust mehr, ich verlängere das nicht mehr. Und das war sozusagen der erste Auslöser so ein wenig, dass die Börsen nervös wurden. Das beruhigte sich aber ganz schön schnell innerhalb von 3, 4, 5 Stunden. Also ich glaube, die Auslösung oder der Auslöser mit dem Stopp des Exportkorridors Ukraine begann ja so um 11 Uhr und um 16 Uhr war die Geschichte wieder verpufft. Da war wieder alles vorbei. Dann kam ja dann, wann war das denn? Das ist ja Dienstag, glaube ich. Dienstag war erst recht Mittwoch. Also da begannen ja Angriffe der russischen Regierung auf den Hafen in Odessa, Exporthafen in Odessa. Das ist ja mit der wichtigste oder sogar der wichtigste Exporthafen der Ukraine. Da waren sehr viele Exportelevatoren auch betroffen, dass man sagen könnte, da gibt es auch Schäden, dass der Export aus der Ukraine behindert sein könnte und sein dürfte. Schäden abzumessen ist natürlich von hier aus sehr, sehr schwer. Das brachte schon wieder ein bisschen neue Nervosität in den Markt. Und dann, das war der Mittwoch, und wieder einmal starke Bewegung innerhalb des Tages, sehr heftiger Beginn im Laufe des Tages. Dann beruhigte sich gegen 16, 17 Uhr alles wieder und um 17 Uhr kam die Meldung aus Russland über mögliche, oder diese Ansage, wie man das jetzt mal übersetzen müsste, so nach dem Motto, alle Schiffe, die nach die Ukraine anfahren wollen, die werden als potenzieller, sagen wir mal, Beladungsmöglichkeiten von militärischen Gütern betrachten, könnten sozusagen nicht mehr sicher die Häfen erreichen. Und dann, das war genau um 17 Uhr, und dann brach die Börse völlig nach oben, so nach dem Motto, jetzt ist alles vorbei, jetzt gibt es kein Getreide mehr, und die Börsenpreise explodierten, extra recht für den Weizen, dann auch der Raps. Und dann kam, wie gesagt, gestern mit der Volatilität die gleiche Geschichten weiter. Also es lebte sehr stark von Schlagzeilen, und das waren, sagen wir mal, diese Punkte Auslöser ganz eindeutig.
Ja, du sagst es schon, da muss ich gleich mal einhaken. Wir sprechen ja wirklich über Schlagzeilen. Ich sag mal, was genau unten vorgeht, da müsste man wahrscheinlich jemanden vor Ort auch einmal befragen, was los ist. Ich würde aber gerne mal abseits der Schlagzeilen wirklich zu den reinen Fakten zurückkommen. Importieren wir denn zum Beispiel als EU, als Zentraleuropa aktuell aus diesen Staaten? Bekommen wir denn Importe zugefahren nach Deutschland? Und wird sich denn Deutschland auch in dieser Saison klassisch als Netto-Exporteur darstellen, wenn wir zum Importeur werden? Wie sehen denn die wirklichen Fundamentaldaten, wie sehen die Fakten denn aus?
Also das ist mal eine sehr, sehr gute Frage, weil auch das ist schwer zu messen. Aber das Wichtigste ist erst einmal, wenn man die Fundamentaldaten und physischen Marktentwicklung gerade jetzt aktuell betrachtet, müssen wir so sagen, wir haben noch derzeit 0,0% Auswirkungen auf physische Verschiebung der Handelsströme. Also dass man sagte hier, das kommt jetzt irgendwie rüber, alles aus Deutschland nach Deutschland. Sowas Ähnliches hatten wir letztes Jahr im Sommer ja gehabt. Also auf einmal relativ viel Weizen ex Ernte aus Deutschland exportiert wurde, was wir ja nicht hatten. Das ist also letztes Jahr im Juli 2022. Das haben wir dieses Jahr bisher überhaupt nicht der Fall. Wir sind einfach preislich deutlich zu teuer gegenüber, ich will gar nicht über Russland sagen, und da gibt es ja auch andere FOB-Preise, was auch immer nominal bedeutet oder nicht ist, aber gegenüber anderen Schwarzmeer-Anrainerstaaten, Stichwort Rumänien, Bulgarien, wir sind einfach deutlich teurer als die, was die FOB-Preisvergleiche, die man bekommt, sagen wir mal so, angeht. Insofern derzeit Auswirkungen physische Märkte nicht spürbar. Und jetzt müssen wir mal wieder überlegen, wenn die ukrainische Landwirtschaft nicht verkaufen kann über die Odessa-Häfen, über den Schwarzmeerhafen, dann gibt es immer noch die grüne Grenze. Und jetzt können wir wieder Politik greifen lassen. Wenn Polen sagt, oder die polnische Regierung sagt, wir wollen kein Getreide mehr aus der Ukraine, sagen wir, direkt importieren, sondern nur als Transitland dienen, dann kann man mal blöd rumspinnen. Dann ist das nächste Land, was Getreide sozusagen aufnehmen könnte, wenn es aus Nordwestukraine kommt, dann eben Deutschland. Also insofern, wir können jetzt sehr viele Gedanken spinnen. Aktuell müssen wir festhalten, Auswirkungen auf die physischen Märkte nicht messbar.
Ja, wir sprechen darüber, über die grüne Grenze. Ich glaube, das Transportmittel, was du dann ansprichst, würde ja dann der Zug sein, wo wir dann irgendwo über 1200, 1800, vielleicht 2000 Tonnen Getreide je Zugladung sprechen, die wir dann in Deutschland annehmen können. Daniel und Hilko, mal auch, ihr seid natürlich noch ein bisschen weiter weg von der ostdeutschen Grenze. Merkt ihr denn aktiv solche Importe? Habt ihr irgendwo schlechtere Verkaufsmöglichkeiten innerhalb? Merkt ihr, dass irgendwo Einflüsse sind aufgrund von Importen, die so vielleicht vorher noch nicht da waren? Daniel, fang gerne an.
Ja, bei uns, sage ich ganz ehrlich, alleine aufgrund der Entfernung zu den Grenzen merken wir natürlich Importe relativ wenig. Das Einzige, was wir im Moment eigentlich eher merken, ist noch der Überhang der Ernte 22 in die Ernte 23, sprich unverkaufte Mengen, die aus der Ernte 22 noch auf den Höfen stellenweise liegen und da eher hier den regionalen Markt belasten. Aber Importe an sich relativ wenig.
Ja, Hilko, wie schaut es da bei dir aus?
Ja, das ist ähnlich. Also direkte Importe verspüren wir hier in unserer Region im Westen Deutschlands dann auch nicht. Unsere Absatzwege beim Getreide gehen ins Oldenburger Land, ins Emsland. Das war vorher so, das ist auch jetzt so. Sicherlich ist dieses Thema mit Übermengen aus dem vergangenen Jahr auch bei uns ein Thema. Was man sicherlich noch erwähnen kann, sind die leerstehenden Schweineställe und dadurch eben die wegfallenden Abnehmer. Das ist dann aber so ein Thema, was dann sich im Preis abspielt, dass die Gerste günstiger im Verhältnis zum Weizen geworden ist, aber die Absatzwege sind im Prinzip die gleichen.
Also dort noch keine so große Verwerfungen. Bernhard, um mal einmal zurückzukommen zum auch internationalen Thema. Ich weiß, du willst es eigentlich nie hören, du willst auch die Frage nie gestellt bekommen. Allerdings so ein kleiner Blick in die Glaskugel sollte ja auch heute wieder dabei sein. Denn man muss dir einfach zusagen, die letzten Themen, die wir mit dir behandelt haben, da lagst du oftmals ja wirklich sehr, sehr nah an der Wahrheit, die sich dann auch eingesetzt hat. Mit der grundsätzlichen Übersicht, die wir jetzt über den Markt hast, wo führen denn diese Themen, die wir aktuell besprechen, ich sag mal kurzfristig hin? Oder vielleicht auch für den Landwirt, alles, was so nach der Ernte kommt, macht es denn Sinn, vielleicht auch mal an Termine September bis Dezember zu denken? Oder ist das auch einfach aufgrund der Erfahrung der letzten 2, 3 Tage gar nicht darzustellen?
Gibst du mir hier die große Vorschusslorbeeren, wie das so schön heißt? Jetzt muss ich jetzt hier eine gute Antwort geben. Ne? Das ist der Punkt einfach so, sagen wir es mal so, lösen wir uns mal so ein bisschen von diesen Schlagzeilen. Schauen wir uns die Fundamentaldaten an, die uns sozusagen so zur Verfügung stehen. Und was können wir derzeit aktuell so sagen, dass wir eigentlich auf der Angebotsseite ohne Verwerfungen in der Nachfrage oder wie auch immer auf dieser Seite sagen können, wir haben einfach mehr Getreide liegen als letztes Jahr zum gleichen Zeitpunkt. Das ist erstmal ganz, ganz wichtig zur Beurteilung für weitere, ich will nicht sagen Preisentwicklung, aber für Entwicklung im Markt. Das, was wir vorhin sagten, wir haben derzeit nicht die große Nachfrage, Exportnachfrage, auch das ist der wichtige Punkt, was eben Hilko auch erwähnt hatte. Im Binnenmarkt stagniert die Nachfrage, vielleicht leicht steigend durch Stärkeindustrie, aber tendenziell eher stagnierend. Also hängt unsere Preisentwicklung oder Nachfrageentwicklung oder Versorgungslage in Deutschland eher von der Exportnachfrage ab. Und da sind wir derzeit nicht konkurrenzfähig. Und das ist natürlich auch so ein Punkt. Also Fundamentaldaten aktuell ist so dabei, dass man sagen muss, wir sind jetzt nicht knapp versorgt. So wie es im Buch immer steht für diese nachhaltigen Preissteigerungen, wenn man das mal so als Lehrbuch nimmt. Das ist halt natürlich so ein Punkt, dass man genau diese Entwicklung jetzt im Auge behalten muss, dass jeder Preisanstieg natürlich auch immer eine Chance für die Vermarktung ist. Und ich meine, nicht auf diesen Punkt warten muss zum, auch wenn er heute 300 kostet, muss er über 350 kosten oder irgendwo diese Denkweise. So dieses, ich übertreibe jetzt einfach mal so in dem Sinne, dass man wirklich sagen muss, vermarkten sollte man, glaube ich, in diesem Marktumfeld nie vergessen, weil wir, wie gesagt, fundamental eine etwas andere Ausgangslage haben als im Sommer, hier gerade speziell Deutschland, als im Sommer 22. Und dann dürfen wir wieder nicht vergessen, die globale Brille, ich sage mal Stichwort Mais, also wir reden derzeit ja eigentlich eher über den Weizenmarkt, aber vergessen dabei ein bisschen so die Maisversorgungslage. Nur so 2 Punkte, okay, Wetter kann noch viel passieren, aber aktuell in den USA ist die Maisanbaufläche deutlich gestiegen. Natürlich kann das Wetter dann noch viel kaputt machen, aber das sieht ja nicht nach einer schlechten Ernte aus. Und Brasilien erntet gerade und da steigen jetzt gerade die Maisproduktionsschätzungen. Letztes Jahr haben die 115 Millionen Tonnen produziert, dieses Jahr 135. Und diese 20 Millionen Differenz, das ist gleichzeitig fast 1:1 Exportpotenzial zusätzlich ist. Also wir haben nicht vorne die Mengenknappheit. Und Brasilien nur so als Stichwort, die exportieren ihre Großmengen ab jetzt, ab Juli, August, September. Da kommen da 6, 7 Millionen Tonnen pro Monat raus. Und das ist natürlich eine Riesenhausnummer, die natürlich viel Fantasie bremst für unseren Markt, wenn wir über irgendwelche physischen Knappheiten möglicherweise reden sollten.
Ja, jetzt sprechen wir darüber. Wir haben ein hohes Angebot. Wir haben Mengen aus dem vergangenen Jahr und wir haben Trennungsschmerz, um es mal so zu betiteln, bei unseren Landwirten selber vermarkten zu wollen, selber auch aktiv zu werden. Kannst du dort noch einen kleinen Unterschied machen? Klar, Futtermarkt, Maisangebot aus internationalen anderen Märkten. Wie schaut es denn dann aber auch Richtung Proteinmarkt aus? Wir sprechen seit Jahren darüber aufgrund von Düngerverordnungen und anderen Themen, dass wir ja gar nicht das Protein in der Pflanze haben, dass wir das Protein nicht ernten. Deckt sich diese Aussage auch hin, ich sag mal, zu Qualitäten im Bereich Weizen, A, E-Qualitäten, hohes Protein?
Eine sehr interessante Frage, weil ich glaube, dieses Jahr die Ernte und die Qualitäten der Weizenernte dieses Jahr wird für uns entscheidend auch mal wichtig, entscheidender werden, zu sagen, wo geht unsere Reise eigentlich hin, für welche Exportländer können wir Importländer können wir überhaupt noch bedienen? Also das ist auch so ein Punkt, also im Binnenmarkt selber wird es natürlich interessanter werden, weil auch bestimmte Mühlen natürlich diesen besseren Weizen brauchen. Und können wir überhaupt diese Nachfrage am Ende des Tages bedienen? Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Und zweitens, wenn es dann Richtung Export geht, nur so als Stichwort, das ist nur so, man vergleicht ja immer gerne. Also wir hatten ja lange Zeit so Länder gehabt wie jetzt Saudi-Arabien, die den deutschen Weizen gekauft haben. Eigentlich mit der größten Abnehmer. Das war immer so ein typischer 12,5er Weizen. Wenn wir diesen 12,5er nicht mehr in der Form erreichen, gehen wir in Richtung, sagen wir, 11,5er Weizen. Das ist dann so Destination Algerien, Marokko. Und dann sind wir gleichzeitig auf dem französischen Markt angekommen. Also es verschiebt sich deutlich was, dass wir sagen können, wir sind nicht mehr so Alleinstellungsmerkmal. Das ist natürlich dann deswegen ganz, ganz wichtig, Proteinmarkt. Dann auch Richtung Futtermärkte zu schauen, können wir überhaupt den Weizen der von manchmal auch im Futtersektor unterbringen. Also es verschiebt sich deutlich mehr und es macht es natürlich nochmal deutlich schwerer, eine klare Antwort für den deutschen Markt zu finden. Das einzige Interessante oder Wichtige ist, interessant ist es ja immer, aber wichtig ist natürlich, je mehr Elbernhalber Weizen wir produzieren, desto eher nähern wir uns dem französischen Markt an. Das ist natürlich ein ganz anderer Exportmarkt als, sagen wir, der 12,5er.
Ich finde es sehr, sehr gut, dass du dich von konkreten Aussagen hier zurückziehst aus diesem Gespräch. Ich glaube, wer aber ein paar spitze Ohren hatte, kann da schon sehr viel mitnehmen. Ich glaube, sehr viel mitgenommen haben dort auch Hilke und Daniel, die auch tief im Thema drin stecken. Wir hören jetzt Verschiebungen, klar, vom Futtermarkt, dass dort Druck auf den Markt kommen könnte. Wir hören auch alte Mengen Weizen im Markt, selber auch Futter im Markt. Und wir hören etwas von Proteinknappheit. Jetzt auch mal den Ball an euch zurückgespielt. Wie geht ihr denn damit um? Empfehlt ihr dort auch, ich sag mal, eine Art Sondermodelle? Was kann der Landwirt bei euch machen, um vielleicht auch stetig am Ball zu bleiben? Und was empfehlt ihr euren Kunden vor Ort? Daniel, da starten wir gerne mit dir.
Ja, so wie Bernhard keine klare Aussage gegeben hat bezüglich einer Vermarktungsempfehlung, können wir das eigentlich auch nur tun. Wir werden uns weiter in volatilen Märkten befinden und das Ganze ist definitiv keine Einbahnstraße, in beide Richtungen nicht. Und die Verwerfungen werden uns, glaube ich, schon in der nächsten Zeit dementsprechend halt mit begleiten. Ich kann nur jedem Landwirt einfach raten, verantwortungsvoll mit der Ernte 23 umzugehen, nicht alles auf eine Karte zu setzen, sich ein bisschen mehr auf die Fakten wie auf politische Meldungen zu konzentrieren und die Möglichkeit der Vermarktung im Spotmarkt zu nutzen, die Lagermöglichkeit bei uns zu nutzen oder auch die Terminkontrakte zur Absicherung der eigenen Ernte mit in die Entscheidung der Vermarktung reinzunehmen.
Hilko, wie schaut es da bei dir? Hast du gleiche Tendenzen? Siehst du noch irgendwo eine andere Möglichkeit für den Landwirt, um sich etwas abzusichern? Oder wie schaut es bei dir aus?
Im Prinzip bin ich im Kern da auch wieder komplett bei Daniel. Wir sehen speziell nach den überwiegend unglücklichen Entscheidungen aus dem vergangenen Jahr, wo die Landwirte in immer langsam fallenden Märkten mit Warten einfach nicht die richtige Entscheidung getroffen haben, dass man mit Teilabsicherungen am besten agiert, sich quasi über das Jahr weg einen Durchschnittspreis zieht. Viele machen das heute auch schon richtig. Jedoch bleiben viele auch bei ihren gewohnten Strategien und da sollte man sich in veränderten Zeiten vielleicht mal selbst überdenken. Aktuelle Preise, finde ich, erscheinen einem meistens immer schlecht, weil wir immer in Hoffnung und Gier nach Steigerungen uns sehen. Das war auch im letzten Jahr zum Beispiel so, als der Weizen fast bei 400 Euro lag. Warum also nicht heute mit kleinen Teilmengen Vermarktung einfach starten? Die Frage, die würde ich heute einfach mal so in den Raum stellen.
Ich glaube, eine sehr, sehr spannende Frage. Und aus dem, was wir heute gehört haben, auch wenn es nur die Spitze des sogenannten Eisbergs war, die wir heute überhaupt nur angekratzt haben, nehme ich, muss ich zugeben, auch wieder sehr viel mit. Ich möchte mich da in dem Zug auch bedanken. Ich glaube, jeder, der mit geschärften Ohren zugehört hat, weiß, was er jetzt zu tun hat. Stetig am Ball zu bleiben, gerne auch den Kontakt zu euch Händlern zu suchen, zum Außendienst zu suchen, um sich dort einfach nochmal ein paar Infos abzuholen. Und wer die Börse in den letzten Tagen verfolgt hat, weiß auch, dass man das wahrscheinlich sogar stündlich machen sollte. Und da werden eure Telefone wahrscheinlich auch in den kommenden Tagen, Wochen immer weiterhin glühen. Ich glaube, wir hatten heute eine sehr umfangreiche Folge in diesem ja, sehr, sehr schnelllebigen Geschäft. Solltet ihr also da draußen auch noch Fragen haben zu dem, was wir heute erzählt haben, was ist überhaupt eine Einlagerung, wenn Herr Dreker über einen Spotmarkt spricht oder Bernhard auch darüber spricht, dass es Verschiebungen von Importen gibt, dann meldet euch einfach auch gerne mal per Mail an uns oder ruft auch euren Außendienstler an. Da geben wir gerne auch Kontakte weiter. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr gerne noch ein Abo dalasst und dann zur nächsten Folge wieder einschaltet, wenn es dann schon wieder um die Thematik Aussaat geht, wenn es um Sortenversuche geht und wir euch dann auch die ersten Infos zum Rapsmarkt mitgeben. Besten Dank und bis zur nächsten Folge.
Wir hoffen, dir hat der Podcast gefallen. Bei Fragen, Themenwünschen und Feedback schick gerne eine E-Mail an podcast@agravis.de.